Hi, mein Name ist Malik. Ich will euch heute hier ein bisschen was zu DNS, Power-DNS, DNS-Infrastruktur im Allgemeinen erzählen. Alles noch auf Einstiegsniveau, jetzt nichts Wildes. Ich komme aus dem wunderschönen Magdeburg. Ich wohne da, lebe da, arbeite da. Mein Arbeitgeber ist die RegioCom. Wer die RegioCom nicht kennt, nicht weiter groß was Besonderes. Wir sind ein Dienstleister, hauptsächlich B2B im Energiesektor. Und dort bin ich einer von den Linux-Admins. Bei Linux gehört zu uns relativ viel, hauptsächlich Linux-Basis-Administration. Allerdings auch irgendwie so ein bisschen alles, wo so ein Pinguin mal daneben gestanden hat, gehustet hat und die Luft riecht noch so ein bisschen nach Fisch. Und unter anderem auch unsere DNS-Infrastrukturen. Ich bin Linuxer durch und durch mit Leib und Seele seit knapp 15 Jahren. Und ich bin jetzt das fünfte Mal hier vorne, hier bei den Chemnitzer Linux-Tagen, das erste Mal hier vorne auf der anderen Seite von dem Rednerpult. Und wie auch viele andere hier im Raum, besteht mein Arbeitsleben nicht nur die ganze Zeit daraus, dass ich vorm PC sitze, meine Arbeit mache, dann nach Hause komme, weil da mache ich genau das Gleiche nämlich weiter. Ich bin Homelabber, habe einen Proxmox-Cluster, einen NAS, diverse Sachen zu Hause und bastle also privat auch an der Arbeit einfach weiter. Konträr, um diesen ganzen Technikkram ein bisschen auszugleichen, bin ich auch ein absoluter Naturliebhaber. Allerdings hole ich mir die Natur lieber zu mir rein. Ich habe 26 Zimmerpflanzen, 22 davon mit Namen, so als Fun Fact. Wenn ich schon die Gelegenheit habe, hier vorne mal zu stehen, dachte ich mir, ich kann auch ein bisschen Werbung machen für ein Projekt, das mir persönlich am Herzen liegt. Und zwar die Softwerke Magdeburg. Das ist ein Verein, den ein paar Kommilitonen und Freunde mit mir zusammen, also ich unter anderem auch, vor jetzt 5 Jahren gegründet haben. Der Verein setzt sich ein für Selbstbestimmung im Internet, für ein freies Internet. Es geht um Bildung und Aufklärung bezüglich FOSS-Dienste. Wir bieten auch FOSS-Dienste an, zum Beispiel Matrix-Server, einen Nextcloud, einen Jitsi und auch eine Mastodon-Instanz, magdeburg.social. Vielleicht hat das von ja schon mal jemand was gehört. Falls ihr findet, das klingt interessant, schaut mal auf der Website vorbei, sagt Hallo, grüßt von mir. Die freuen sich riesig darüber. Kommen wir mal tatsächlich jetzt aber zum Punkt und zum Thema. Das Bild und den Spruch kennen vielleicht einige von euch. Ich möchte nicht sagen, dass jetzt nach dem Vortrag alle eure Probleme auf einmal weg sind, aber vielleicht versteht ihr ein bisschen mehr, woher die Probleme kommen und auch, wie man vielleicht ansetzen kann, diese Probleme zu lösen. Und zwar, indem man einfach versteht, wie das ganze System eigentlich als solches funktioniert. Nach dem Mittag machen wir jetzt mal eine kleine Dehnübung. Und zwar strecken wir alle unseren linken Arm nach oben. Kommt alle linken Arm hoch. Jetzt stelle ich euch ein paar Fragen. Und jeder, der die Frage nicht beantworten kann, nimmt die Hand wieder runter. Wer von euch weiß, was DNS ist? Okay, alle Hände noch oben, das finde ich gut. Wer von euch hat schon mal den Spruch, das Telefonbuch des Internets gehört? Wer von euch weiß, wie DNS funktioniert, wieso der Lebenslauf eines Queries ist? Oh, überraschend viele Hände noch oben. Okay, schön, schön. Wer hat schon mal oder betreibt aktuell DNS-Infrastruktur? Ah, da gehen schon mehr Hände runter. Und wer von euch, die jetzt noch die Hände oben haben, benutzt Power-DNS in irgendeiner Art und Weise davon? Oh, das freut mich. um erstmal alle so ein bisschen auf das gleiche Level zu kriegen, um erstmal so einen gewissen Basisstand zu haben, gehe ich trotzdem noch mal kurz darauf ein, wie DNS eigentlich funktioniert. Am Anfang war der Computer mit einem Nutzer davor. Der Nutzer möchte auf die Website von den Chemnitzer Linux-Tagen.de gehen. Wie jetzt allerdings hoffentlich alle wissen, Computer sind nicht so gut mit Namen, die mögen lieber Zahlen, in dem Fall speziell IP-Adressen. Das heißt, der Computer braucht eine IP-Adresse zu dieser Website. Der weiß das nicht. Hat die IP-Adresse nicht vor Ort, deswegen, was machen wir da? Naja, wenn ich was auf der Arbeit nicht weiß, frage ich einen Kollegen. Jetzt heißt dieser Kollege bei uns Recursor. Was das macht, kommen wir gleich noch drauf. Unser Recursor-Kollege ist jetzt natürlich kein allwissendes Orakel. Der hat auch keine ewig lange Liste jedes Namens und jeder IP-Adresse dazu. aber der hat eine coole Sache, der weiß, wie man an die Infos kommt. Wie mein Kollege, der ein bisschen länger dabei ist, weiß der, wie man an die Info kommt, indem man zum Beispiel zu einer höher gelegenen zentralen Stelle geht. Keine Ahnung, wir fragen dann unseren Chef. Unser Chef kann uns die Antwort auf unsere Frage vielleicht auch nicht geben, weil er jetzt vielleicht nicht so tief in der Materie von diesem speziellen Problem steckt. Aber der kann uns sagen, welcher Teamleiter dieses Projekt unter sich hat. In diesem Fall heißt das, unser Recurser fragt die sogenannten Root-Name-Server ab und die Root-Name-Server geben einem dann die Antwort mit dieser Top-Level-Domain-Server ist für .de zum Beispiel zuständig. Was die Root-Name-Server sind, das sind 13 weltweit einzigartige Name-Server, die vordefiniert sind, das sind feste IP-Adressen. Und Top-Level-Domains, Fun Fact, es gibt Stand Februar 1593, also knapp 1600 Top-Level-Domains. Da hat man eine ziemliche Auswahl. Naja, unser Chef hat uns jetzt gesagt, hier, rennt mal zu dem Teamleiter. Machen wir das, wir fragen den Teamleiter, ob der uns die Info und die Antwort auf unsere Frage geben kann. Nein, weiß er nicht, aber der weiß, welcher Kollege dafür zuständig ist. Im DNS-Sprech heißt das, unser Root-Name-Server verweist uns auf den Top-Level-Domain-Server und der Top-Level-Domain-Server verweist uns auf den autoritativen Server für diese Zone. Fragen wir doch mal den, hey, was ist denn die Antwort auf unsere Frage? Der gibt uns die Antwort, hurra, und unser Kollege Recurser gibt uns die Antwort. Fleißig und loyal, wie er ist, wir saßen rum, er hat die ganze Arbeit gemacht. Jetzt haben wir hier in diesem ganzen Schema zwei Arten von Nameservern. Wir haben einmal auf der rechten Seite die autoritativen Nameserver und gerade in der Mitte den Recurser. Autoritative Nameserver, was ist das? Das sind die Autorität, das sind die maßgebenden Stellen für gewisse Zonen, für IP-Anfragen, die können uns die Antworten auf unsere Fragen liefern. Vielleicht nicht direkt, aber indirekt. Die autoritativen Nameserver halten die ganzen Zonendaten hoch, wie unsere A-Records, unsere Quad-A, unsere MX, TXT, SRV, was euch noch so einfällt. In der Mitte hatten wir den Recurser. Der Recurser hat zwei Aufgaben übernommen, er hat andere Server für uns gefragt und hat uns die Antwort darauf gegeben. Allerdings hat der Recurser noch eine andere Sache gemacht, die mit am wichtigsten an der ganzen Geschichte ist. Der hat die Antworten gecached. Der hat sich jede Antwort, die er bekommen hat, gespeichert. Sorry, ich muss mal ganz kurz meine Jacke ausziehen, das wird dann doch etwas zu warm. Er hat uns die Antworten gegeben und zwischengespeichert. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass wir für jeden Request, den wir machen, das sind Dutzende pro Website-Aufruf, weil wir verschiedene Assets von verschiedenen Webseiten einbinden, wenn wir das für jeden Durchlauf machen, für jeden Aufruf machen würden, das ist eine ziemliche Last, nicht nur für unser Netz, sondern für das gesamte Internet. Wir müssten jedes Mal zum Root-Name-Server rennen. Allerdings speichert sich der Recurser die Antworten, wie gesagt, zwischen. Das heißt, wenn der Top-Level-Domain-Server sagt, das hier ist für Linux-Tage zuständig, dann speichern wir uns das und das nächste Mal gehen wir gar nicht zu den Top-Level-Domain-Servern, sondern gehen direkt zum autoritativen Server für die Zone. Große Caching-Name-Server sind wichtig, ansonsten hätten wir eine ziemliche Last im ganzen Internet, wie gesagt. Meistens liegen die bei euren ISPs. Wir können sie auch selbst betreiben, indem man so einen Recurser aufsetzt. Und nur als Referenzpunkt, was das für eine Last eigentlich wäre. Mein Netzwerk zu Hause, 15 Geräte, verursacht ungefähr 100 Queries die Minute. Das sind fast 2 die Sekunde. Und das ist nur mein Netzwerk. Wenn wir die ganze Stadt, das ganze Land hinzuzählen, da kommt ziemlich was zusammen, da hilft kein Anycast. Wie kommt jetzt PowerDNS in dieses ganze Thema rein? Naja, was ist PowerDNS? PowerDNS ist eine Open-Source-Lösung, ein Open-Source-Produkt der Firma OpenExchange. Die kommen auch hier aus Deutschland, sind auch die Entwickler hinter dem Dovecut-Projekt. Die haben beide Projekte eingekauft und betreiben die jetzt hauptsächlich weiter. Und PowerDNS besteht im Wesentlichen aus 3 Teilprodukten. Es gibt einen Load Balancer, der sich DNS-Dist nennt. Es gibt unseren Recurser und es gibt den autoritativen Nameserver. Man könnte jetzt viele Buzzword-Features mit hinzuzählen. Modern, flexibel, skalierbar, robust. Allerdings hat PowerDNS ein Feature, das für mich ziemlich interessant, wichtig ist und das Ganze dem altbeliebten Bind ein bisschen vorstellt. Und das sind Backends. PowerDNS kann seine Daten für die autoritativen Zonendaten in Dutzenden verschiedenen Formaten speichern. In einer Postgres-Datenbank, in einer MySQL-Datenbank, in einem LDAP als Lua-Skript, wenn man das möchte. Und mit dem Remote-Typ kannst du prinzipiell alles, was dir auf eine Frage eine Antwort geben kann, irgendwie daran anknüpfen. Jetzt die Frage natürlich, wie würde man sowas machen? Console Time. Wir fangen mal ein bisschen an, das Ganze auch tatsächlich zu beleuchten. Bevor wir jetzt allerdings was aufsetzen, sollten wir uns kurz Gedanken machen, was wollen wir denn aufsetzen? Das ist die Architektur, Infrastruktur, die man gerne mal so betreibt. Wir haben unsere Clients, die einen Recurser fragen. Der Recurser telefoniert ins Internet, um google.com aufzulösen. Und unser Recurser könnte zum Beispiel auch einen autoritativen Nameserver fragen für eine interne Zone, egal ob das jetzt euer Heimnetzwerk oder euer Firmennetzwerk vom Verein, was auch immer ist. Ja, wollen wir das mal bauen, oder? So, gucken wir mal. Kann man das sehen? Ja, das kann man sehen, cool. So, ich habe das Ganze clever, wie ich bin, vorbereitet. Wir machen das Ganze hier in der Demo jetzt mit Docker. Für die Leute, die Docker nicht kennen, oder Podman, um ganz genau zu sein. Wir machen das Ganze mit einer Container-Virtualisierung. Das ist sowas ähnliches wie eine Vollvirtualisierung, aber noch ein bisschen komplizierter. Aber es erlaubt uns, Sachen viel, viel leichter zu machen. Ihr müsst nicht unbedingt verstehen, was ich euch jetzt hier in dieser Compose-Datei zeige, weil ich das so halbwegs erklären werde. Hoppala, das... Ja. Wir haben jetzt in unserer Compose-Datei, das macht mehrere Container auf einmal hoch, also das startet die auf einmal. Wir haben jetzt hier zwei Container. Wir haben einen Client, der simuliert einen Client in unserem Netzwerk, und wir haben hier einen Recurser. Der Recurser verwendet das offizielle PowerDNS Recurser-Image. Wir mounten unsere Konfiguration da rein und wir legen hier noch eine feste IP für den Container fest. So. Das Ganze würden wir jetzt hier in dem Fall Podman Compose. So, jetzt hat er das Ganze gestartet. Wie können wir prüfen, dass das Ganze funktioniert? Wir machen mal einen Request, würde ich mal sagen. Dafür habe ich mir einen kleinen Alias gebaut, der in diesen Client-Container reinspringt und in diesem Client-Container einen Request durchführt. Und wir wollen mal rauskriegen, was ist denn jetzt eigentlich die IP von den Chemnitzer Linux-Tagen? Wir haben eine Antwort bekommen. Das ging auch relativ schnell. Er sagt hier 158 Millisekunden. Jetzt haben wir die Antwort. Wenn wir jetzt browsen wollen, kennt unser Recurser die IP und damit die Antwort auf unsere Frage, wer das denn ist. Wenn wir das Ganze jetzt nochmal ausführen würden, eine Millisekunde, 0 Millisekunden. Das ist das Caching, was ich eingangs erwähnt habe. Anstatt dass er jetzt jedes Mal wieder losrennt und anfängt, für uns die IP rauszusuchen, hat er sie sich zwischengespeichert. In diesem Konstrukt haben wir uns jetzt hier mit drei Klicks in dem Fall, wenn man es produktiv aufsetzen würde, würde man natürlich keinen Container verwenden, sondern man würde das Ganze mit virtuellen Maschinen oder mit Raspberries machen. Ja, man kann es auch mit Containern machen. Ich würde es einem Anfänger nicht unbedingt empfehlen. Jetzt haben wir hier den Recurser aufgebaut. Wollen wir doch mal einen Auth-Server dazusetzen. Das Ganze geht auch überraschend einfach. Ich habe hier auch dazu eine Kleinigkeit vorbereitet. Das hier ist die gleiche Konfigurationsdatei nochmal. Allerdings haben wir jetzt hier auch einen Auth-Server. Der verwendet auch hier das offizielle PowerDNS-Image. Wir mounten wieder unsere Konfiguration hier rein. Und wir mounten auch das PowerDNS-Lib-Verzeichnis damit rein. Warum machen wir das? Das Container-Image für PowerDNS speichert standardmäßig seine Daten im SQLite-Format. Das ist für einen Homelab völlig ausreichend. Für eine produktive Umgebung würde ich da eher eine andere Datenbank verwenden, ein Postgres oder so. Aber prinzipiell haben wir das jetzt hier in kleinem Format gebaut. Jetzt würde ich hier mal das Ganze starten. Ach, was ich eben gerade schon vergessen habe. Beim Recurser wollten wir uns vielleicht noch mal ganz kurz die Konfiguration dazu angucken. Die ist nämlich fast genauso simpel wie die Konfiguration für den Container selbst. Wir sagen ihm, höre auf alle IP-Adressen auf diesem Host, Bei DNSSEC stellen wir in dem Moment hier ein Process No Validate. Das heißt, er zieht sich alle Daten für DNSSEC, was das ist, komme ich hoffentlich gleich noch dazu. Und er validiert allerdings diese DNSSEC-Daten nicht, weil das für eine Punkt-Local-Zone manchmal ein bisschen schwierig ist. Local ist eine Zone, die nicht unbedingt nach draußen gehalten wird. Wir geben hier für unseren Recursor eine Forward-Zone an. Das heißt, wir sagen unserem Recursor explizit, renne zu diesen Servern für diese Zone. Das heißt, gehe damit nicht ins Internet, sondern gucke diese Server hier an. Und dann haben wir hier unten noch Allow Additional Queue Types. Das ist, was das macht, ist jetzt gerade nicht so relevant. Und hier unten sagen wir ihm, dass er noch ein bisschen gesprächiger sein soll, falls wir mal in die Logs gucken sollten. Tracing würde ich nicht in einer Produktivumgebung aktivieren, zur Info. Das kann schlimm enden und eure Performance völlig in den Ruin treiben. Ich habe es jetzt nur für die Demo hier aktiv. Ja, wir haben jetzt unseren Recursor aufgebaut, wir haben jetzt unseren autoritativen Nameserver aufgebaut. Der läuft auch schon, hatte ich gerade schon, nein, hatte ich noch nicht. So, jetzt läuft der autoritative Nameserver schon, allerdings hat er keinerlei Datenbestand. Dieser autoritative Nameserver ist leer. Was machen wir dafür? Naja, wir würden ihm erstmal Informationen geben, die er auch tatsächlich hochhalten kann. Dafür gibt es bei PowerDNS das PowerDNS-util Command-Line-Tool. Wir wollen Zonenmanagement betreiben, wir wollen eine Zone erstellen und diese Zone nennen wir CET-Demo-Local. Creating empty zone, er hat die Zone angelegt, er sagt, wir sollten vielleicht noch unsere Seriennummer ein bisschen anheben und wir sollten ein Rediscover durchführen. Das Rediscover können wir mal kurz machen. Aufgrund der Architektur, wie der Auth-Server läuft, hat er, selbst wenn wir die Zone anlegen, nicht unbedingt sofort die Info, dass die Zone existiert. Mit Rediscover sagen wir ihm nur nochmal, scan bitte nochmal, ob du irgendwelche neuen Zonendaten hast. Jetzt haben wir die Zone erstellt. Wie können wir überprüfen, dass der Auth-Server diese Zone auch tatsächlich angelegt hat und auch tatsächlich ins Internet hochhält oder jetzt in dem Fall in unser lokales Netz? Das können wir machen, indem wir wieder mit unserem Demodic-Alias einen sogenannten SOR-Record anfragen. Der SOR-Record ist der Start of Authority. Das gibt einem Client und dem Server selbst an, hier beginnt eine neue Zone, das sind deine Zonendaten und enthält noch ein paar Basisinformationen wie einen Abuse-Kontakt und wer der primäre DNS-Server ist. Das machen wir, kriegen eine Antwort. Wir fragen nach CLT-Demo-Local, was ist der SOR davon? Und wir kriegen eine Antwort. Für CLT-Demo-Local ist der SOR DNS1.CLT-Demo, bla bla bla, Postmaster und ein paar Zahlen. Die Zahlen sind in unserem Fall jetzt nicht ganz so wichtig, bis auf die Zahl, ja, die man gerade so hier hinten noch sehen kann, die 2026-03-26. Das sieht ja aus wie ein Datum. Das hat einen Grund, und zwar versucht man die Seriennummer, das ist eine stetig inkrementierende Zahl, dem Datum ähnlich zu halten und gibt dem Server und allen benachbarten sekundären Nameservern zum Beispiel an, wie aktuell die Zonendaten sind. März und davon der 26. Das ist aber nicht heute. Das war vor 2 Tagen. Das war der Donnerstag. Heute ist Samstag, heute ist der 28. Ja, PowerDNS macht etwas komische Sachen mit ihrem DNSSEC. Das sind sehr schöne Sachen, aber sie sind etwas umständlich zu verstehen. Das ist nämlich nicht das aktuelle Datum, sondern das Datum des aktuellen DNSSEC-Signatur-Epochs. Zu kompliziert, um das jetzt in so einem 45-Minuten-Vortrag zu erklären. Das rotiert ungefähr einmal die Woche. Die Zahl ganz hinten, die 01, ist das, was für uns wirklich zählt. Das inkrementiert jedes Mal, wenn wir was ändern. So. Wir haben jetzt tatsächlich überprüft, dass das hier funktioniert. Wir haben von unserem Client eine Anfrage ins Internet geschickt und wir haben von unserem Client eine Anfrage an den Auth-Server geschickt. Das Ganze über den Recursor, es läuft. Was ist, wenn wir jetzt an dem Auth-Server mal Wartung vollführen wollen oder wenn der Auth-Server aus irgendwelchem Grund mal ausfällt? Wäre es nicht schön, den zweiten zu haben? Ja, wäre schön, den zweiten zu haben. Auch hier können wir uns mal meine Vorbereitung angucken. Das Ganze fängt wieder an mit unserem Client, mit dem Recursor, mit dem Auth 1 und hier ist der Auth 2. Der Auth 2 macht genau das gleiche wie der Auth 1. Der nimmt sich seine Konfiguration und er nimmt sich sogar exakt die gleiche Datenbank. In dem Fall halt eine SQLite-Datei, die einfach zwischen den Containern geteilt wird und wir geben ihm einfach nur eine andere IP-Adresse. Podman. Ja. Wir starten das. Er sagt, er hat den zweiten Auth-Server gestartet. Wie können wir das überprüfen? Na, wir gehen mal auf unseren Client. Und wir machen mal eine Anfrage direkt an den zweiten Auth-Server. Das machen wir mit dem @-Zeichen. Wer Dick nicht kennt, eines DNS-Admins der größte Freund. Damit kannst du selber DNS-Anfragen stellen und DNS löst sie, Dick löst sie selbst auf, anstatt jemand anderen zu fragen. 10, 19, 2, 21 war hier die IP von unserem sekundären Nameserver. Und wie ich gerade schon gesagt habe, wir können überprüfen, ob er eine Zone hat, indem wir einen SOR-Record anfragen. Dass er auch wirklich nur dann einen SOR-Record uns ausliefert, wenn er diese Zone besitzt und dafür verantwortlich ist, können wir überprüfen, indem wir mal was fragen, wo wir wissen, dafür ist er nicht zuständig. Wir fragen, hey, gib mir mal den SOR von invalid.zone, wir kriegen keine Antwort. Wenn wir aber jetzt fragen, SOR von cltdemo.local, kriegen wir eine Antwort. Von unserem sekundären Nameserver, bei dem haben wir jetzt allerdings nichts eingestellt. Alle Daten, die wir konfiguriert haben, haben wir auf dem primären eingestellt. Wer schon mal DNS-Infrastruktur betrieben hat, autoritative Nameserver mit mehreren, weiß, dass das eigentlich ziemlich cool ist, was wir gerade gemacht haben, weil das Einzige, das wir gemacht haben, ist, beiden Servern die gleiche Datenbank zur Verfügung gestellt. Wir haben uns nicht um AXFR gekümmert, wir haben uns nicht um IXFR gekümmert, wir haben uns nicht um Notifies gekümmert, wir haben uns nicht um irgendwelche Transport-Signatures gekümmert. Das ist ziemlich dolle cool. Die ganze Verantwortung der Datenreplizierung liegt hier beim Backend, nicht beim autoritativen Nameserver, der irgendwie zwischen den anderen diese Informationen austauschen muss. Eine Sekunde, was war das jetzt hier? Okay. Jetzt haben wir das hier gebaut mit einigen sehr wenigen, Anfragen. Wir haben unseren Recursor hochgestellt, wir haben den Auth-Server hochgestellt, 1 und 2, und die gucken auf die gleiche Datenbank. Was machen wir jetzt, wenn uns mal der Recursor ausfällt? Was machen wir, wenn uns abends um 10 einfällt, wir müssen jetzt noch ein wichtiges Sicherheitsupdate einspielen und müssen dafür den Recursor neu starten? Wäre es nicht praktisch, einen zweiten Recursor zu haben? ja, wäre es. Allerdings, jetzt kommt ein kleines Aber. Wer weiß, dass wie DNS-Abfragen beim Linux und bei einem Windows-PC funktionieren, in welcher Reihenfolge der wie abfragt, dem wird auch einfallen, dass wenn wir unseren Recursor ausschalten, unseren primären, selbst wenn wir einen zweiten haben, wenn wir den ausschalten, dann dauern alle Anfragen bedeutend länger, weil er jedes Mal erst unseren ersten Nameserver anfragt, nach einer Sekunde, zwei oder fünf feststellt, ah verdammt, ich kriege gar keine Antwort. Was mache ich denn? Ich renne zum zweiten und dann die Antwort erst bekommt. Das Internet wird sehr schnell, sehr, sehr spürbar langsam. Und wenn ihr das in eurem Unternehmen macht, habt ihr die Geschäftsleitung innerhalb von, oh, ich würde mal sagen, 5 Minuten an der Backe. Da kommt jetzt unser DNS-Dist ins Spiel. DNS-Dist ist ein Load Balancer, wie ich schon erwähnt habe. Den würde ich vor unsere beiden Recursor schalten. Das heißt, wir haben eine IP, die wir anfragen und falls uns ein Recursor ausfällt oder falls wir an dem Recursor Wartungsarbeiten vollführen, übernimmt der Load Balancer das Load Balancing und sagt, ah, okay, der ist nicht mehr verfügbar, ich frage jetzt nur noch den anderen. Wir wollen das Ganze mal bauen, diese Infrastruktur. Ein DNS-Dist, zwei Recursor davor. Das sollte, wenn es genauso einfach geht wie mit den anderen Sachen, ja nicht allzu kompliziert sein. Ist es auch nicht. Auch hier haben wir wieder unseren Client. Jetzt haben wir unseren DNS-Dist auf der bisherigen IP von dem primären Recursor. Und wir haben zwei Recursor, die auf der 15 und 16, das sind einfach zwei Backend-IPs, die müssen für die Clients nicht unbedingt erreichbar sein. Die liegen da jetzt und wir binden auch hier die DNS-Dist-Config wieder ein. gucken wir uns die DNS-Disk-Config an. Die ist auch sehr simpel. Wir sagen ihm, hör wieder auf allen Interfaces, hör über Protokoll oder über Art und Weise DO53, das ist DNS over 53. DNS läuft standardmäßig auf UDP Port 53. Wir geben ihm einen Console-Key, das ist, um eine interaktive Shell mit dem DNS-Dist aufzurufen. Wir geben ihm die Backend-IPs von unseren tatsächlichen Recursern, weil DNS-Dist kann kein Recursing, der macht nur Load-Balancing. Und wir geben ihm als Standard-Policy Round-Robin, dass er halt nacheinander seine beiden Recurser anfragt. Auch das Ganze können wir jetzt hier schön durchkonfigurieren mit sehr simplen Sachen, indem wir einfach hier mal ein Compose abmachen. Jetzt läuft das Ganze. Ich könnte hier wieder demo-dig chemnitzer.linux-tage.de und kriegen auch eine Antwort. Wie kriegen wir jetzt raus, ob tatsächlich die Antwort von unseren Recursern kam oder nicht DNS-Dist jetzt irgendwie komische Sachen gemacht hat? Ich habe ja gerade schon gesagt, DNS-Dist hat eine interaktive Konsole. DNS-Dist-C. So. Hier kann ich Show Servers machen und wir sehen, ich hoffe, man kann es gut erkennen, wir sehen, wir haben zwei Einträge, unsere 15 und unsere 16. Die beiden sind im State Up und aktuell haben sie keinerlei Queries, keinerlei Statistiken, weil wir haben ja noch keine Queries über unseren Client draufgeschoben. Probieren wir das Ganze mal. Hoppala. Ich habe einen kleinen DNS-Spam. Ich habe einen kleinen Alias geschrieben. Dieser Alias macht nichts weiter, außer unseren DNS-Dist mit Anfragen zu bombardieren. In dem Fall tatsächlich immer nach der IP-Adresse von den Chemnitzer Linux-Tagen. Oh, der rattert da schön hoch. Wenn wir jetzt uns hier angucken, Show Servers, sehen wir, da laufen Queries drüber. Als ich das jetzt mal ausgeführt habe, hatte er ungefähr 17 Queries die Sekunde, die reinkamen. Er hat 180, beide haben 180 schon beantwortet. Alles soweit cool. Jetzt machen wir mal Wartungsarbeiten oder wir simulieren einen Ausfall. Hoppala, babatz. Nee, das war falsch. Wir stoppen jetzt einfach mal unseren primären Recursor. Podman, Compose, 4, Stop, Rec 1. Wir machen den jetzt einfach mal aus. Ah, links hat es gehackt. Warum hat es da gehackt? Jetzt hackt es nicht mehr. Der antwortet dann noch wunderschön auf unsere Queries scheinbar. Und das können wir hier auch sehen. Der State von unserem primären hat sich nämlich in Down verwandelt. Und jetzt gibt es hier eine starke Differenz zwischen den Queries. Der erste wird gar nicht mehr bedient, der zweite kriegt nur noch Queries ab. Jetzt haben wir unsere Wartung abgeschlossen, wir haben unseren Ausfall behoben, was auch immer wir jetzt gemacht haben. Wir starten das Ganze jetzt wieder. Der Status hat sich wieder abgeändert und er liefert auch da weiter Queries hin. Jetzt haben wir unsere Recursor ausfallsicher gemacht. Ist das nicht cool? Mit einem einzelnen Tool. Die Konfiguration auch hiervon war, wie gesagt, sehr, sehr simpel. Cut DNS-Dist. Alright, eigentlich alles schick. Jetzt können wir uns diese Infrastruktur nochmal angucken. Was fällt einem auf? Naja, was passiert, wenn uns der DNS-Dist abstürzt? Ich habe dagegen jetzt keine Demo vorbereitet, aber ich kann euch erklären, was man denn machen könnte. Was man zum Beispiel machen könnte, ist, man setzt sich zwei DNS-Dists auf und packt die auf die IP-Adressen von den Recursern. Dann haben wir das Problem aber wieder wie vorher, was ist, wenn uns einer der Server tatsächlich wegstürzt und er immer noch zu dem ersten Recurser sprechen will, der keine Antwort, unser Internet ist wieder langsam. Naja, man könnte, HA-Proxy kam gerade schon als Zwischenruf, man könnte auch zum Beispiel mit dem KeepAlive.d eine virtuelle IP hochhalten, die auf beiden Servern liegt und halt je nachdem, welcher Server gerade verantwortlich ist, kriegt die IP-Adresse. Dadurch, dass wir die DNS-Dist-Config auf beide Server schmeißen würden und die gleich ist, würden die auch Crosstalk betreiben. Das heißt, wir hätten immer noch den schönen Effekt, dass wir nicht nur eine Ausfallsicherheit, sondern auch ein Load-Balancing haben. Das ist eine Infrastruktur, die ich so aktiv betreibe. Ob sie jetzt privat oder eine Firma ist, lasse ich eben selbst überlassen. Ich betreibe die so. Warum ich nicht Linux Virtual Servers benutze?
Ja, kann man in Keepalive machen und da kann man glaube ich auch
Traffic. Ja, das kann sein. Ich habe mich damit jetzt nicht auseinandergesetzt. Bei mir zu Hause laufen zwei Raspberry Pis, die das hochhalten. Also zwei Hardware Appliances. Ich weiß nicht, ich kenne Linux Virtual Servers jetzt nicht. Es gibt hunderte Varianten, wie man eine Ausfallsicherheit zwischen den beiden Recursern hinkriegen kann. Ich persönlich benutze DNS-Dist, der irgendwie davor klemmt. Kommen wir noch zum dritten titelgebenden Thema. Wie weit sind wir in 30 Minuten? Oh, ich bin gut vor der Zeit tatsächlich. Kommen wir noch zum titelgebenden Thema DNS-Sec. DNS-Sec oder DNS, ein solches an sich hat ein Riesenproblem. Es ist unsicher. Wenn jemand bei uns im Netzwerk sitzen sollte und unsere UDP-Pakete mitlesen kann, warum auch immer, dann könnte der uns falsche Informationen zuschustern. Er könnte es relativ einfach machen, indem er unsere Anfragen mitliest und schneller als der eigentliche DNS-Server mit einer bösartigen IP antwortet. Es gibt auch noch andere Angriffsrouten, die tatsächlich sehr aktiv versucht werden auszunutzen, deutsches schwierige Sprache, und zwar DNS-Cache-Poisoning. Ich habe ja anfangs diese großen DNS-Cache-Server erwähnt, die bei einem ISP irgendwo im Rechenzentrum stehen. Wenn es jemand schafft, da einen falschen Eintrag einzuschleusen, haben wir das Problem, dass ganz, ganz viele Clients auf einmal die falsche IP bekommen. Und keine Ahnung, unser Mail-Client schickt dann unsere Mail-Zugangsdaten an die falsche IP. Klar gibt es da mit TLS auch Sicherheitsmechanismen, aber wir haben erstmal das Problem, wir schicken unsere Daten an die falsche Stelle. Da haben sich jetzt vor einigen Jahren, Jahrzehnten, ein paar schlaue Leute hingesetzt und sich gedacht, na, wie können wir das Ganze denn sicherer machen? Wie können wir nicht nur auf Syntax validieren, sondern wie können wir auch überprüfen, ob die Antworten, die wir bekommen, tatsächlich die echten sind, die autoritativen Antworten. Da kam DNSSEC raus. DNSSEC steht so simpel, wie man sich denken kann, für DNS Security Extension in dem Fall und basiert simpel darauf, dass wir unsere Antworten auf unsere Fragen signieren. Speziell signieren wir nicht jede einzelne Antwort, sondern wir signieren eigentlich die Sets an Resource Records. Ein Resource Record ist halt ein A-Record, man kennt es auch als DNS-Record. Und ein Set ist die Zusammenfassung, die Gruppierung von mehreren gleichnamigen und gleichtypigen Records. Entschuldigung. Das heißt, wir wollen das signieren. Wir haben jetzt hier unseren Zone-Name-Server. Man sieht das auch, weiß echt schlecht. Wir haben jetzt hier unseren Zone-Name-Server und wir haben unser Resource-Record-Set. Das wollen wir signieren. Wer mit Signaturen, Kryptographie, asymmetrischer Kryptographie sich auskennt, weiß, wir generieren jetzt hier erstmal ein Schlüsselpaar. In dem Fall ist das der Zone Signing Key, mit dem können wir alle Resource Record Sets in unserer Zone signieren und wir veröffentlichen die Signatur und wir veröffentlichen dazu den öffentlichen Schlüssel. Der private Schlüssel, der bleibt bei uns, weil damit haben wir die Signatur erstellt und wir wollen nicht, dass das jemand fälscht. Jetzt haben wir aber das Problem, wenn tatsächlich einer es schafft, bei uns im Netzwerk unsere Resource Records zu fälschen, indem er schneller antwortet als der Recursor, dann kann der bestimmt auch sich vorher Gedanken machen und uns falsch signierte Antworten geben. Also richtig signiert zu seiner Antwort, aber falsch signiert im Sinne von, dass er uns die falschen Antworten gibt. Wir können ja diese Signatur, beziehungsweise den Schlüssel, den wir für die Signatur verwendet haben, auch signieren. Machen wir das Ganze mit einem Key-Signing-Key. Jetzt haben wir genau das gleiche Problem. Wir haben einfach nur das Problem 1 weitergeschoben. Jetzt signieren wir, jetzt muss der Angreifer unseren Key-Signing-Key und unseren Zone-Signing-Key fälschen. Was machen wir denn jetzt? Das Schlauste wäre, wenn wir irgendwie jemandem anders bestätigen können, dass unser Key-Signing-Key auch der echte ist, dass das nicht ein gefälschter ist, sondern dass das der ist, den wir uns ausgedacht haben. Geben wir dem doch irgendwen anders. Zum Beispiel unserem Top-Level-Domain-Server. Der Top-Level-Domain-Server oder wer auch immer der übergeordnete Name-Server an der Stelle ist, nimmt den Hash, also wir geben ihm einen Hash von unserem öffentlichen Schlüssel und dann kann ein Client, der jetzt anfragt, ein Client fragt jetzt hier unser Resource-Record-Set an, der überprüft, ob die stimmen mit der Signatur über den Zone-Signing-Key, der überprüft dann wiederum die Signatur mit dem Key-Signing-Key und ist der Key-Signing-Key, den wir verwendet haben, jetzt auch der echte, überprüft er, indem man eine Stufe weiter hochguckt und überprüft, ist das denn der gleiche Hash? Ja, wir könnten jetzt das ganze Spiel weiterspielen. Der Angreifer hat es auch geschafft, unseren Top-Level-Domain-Server anzugreifen oder der Angreifer sitzt so tief in unserem Netzwerk, dass er es auch schafft, unsere IPs davon irgendwie so ein bisschen zu manipulieren. Machen wir das gleiche Spiel nochmal und nochmal. Jetzt haben wir eine wunderschöne lange Kette, dass wir eine Signatur von einer Signatur, von einem Hash, von einer Signatur, bla bla bla. Was machen wir denn mit dem hier, diesem Key-Signing-Key? Warum müssen wir den nicht mehr, also wir können ja nicht mehr nach oben delegieren. Wir können ja nicht mehr sagen, guck dahin. Wir vertrauen tatsächlich diesen Root-Name-Server Key-Signing-Key inhärent. Das ist einfach, der ist uns gegeben, wir vertrauen dem. Warum? Unser Angreifer kann unsere Root-Name-Server nicht manipulieren. Die sind 13 einzigartige Name-Server weltweit, wie gesagt. Die sind bekannt, unsere Clients, sei es der Recursor oder sei es jetzt Dick, die fragen da sofort an, ohne irgendwie nochmal vor- und nachzugucken, wer sind denn jetzt die Root-Name-Server? Die sind einfach bekannte IPs. Wenn ein Angreifer versuchen möchte, das da zu manipulieren, dann muss er tatsächlich unser Routing kaputt machen und entweder fällt es dann auf oder wir haben ein ganz anderes Problem, weil ein Angreifer unser Routing manipulieren kann. Wie machen wir das Ganze jetzt mit PowerDNS? Hoppala, das DNS-Spam läuft ja noch schön fröhlich weiter. Wollen wir mal kurz gucken, wie viele Anfragen hier gekommen sind? DNS, Dist, boah ja, 35.000 Server, 17.000 an den einen, 18.000 an den anderen. Das ist eine schöne Zahl. Naja, zurück zum Thema. Wie machen wir DNS-Sec in PowerDNS? Wir haben ja schon gerade geklärt, es gibt diese schöne PDNS-Utility. Wir wollen Zonenmanagement machen. Wir wollen unsere Zone sicher machen. Unsere Zone heißt CRT-Demo-Local. Oh, das ging ja. Wir haben jetzt hier die Antwort bekommen, er generiert einen neuen Key, er hinterlegt den Key, fertig, Zone secured. Naja, so semi, wir müssen dann noch unseren Hash irgendwie weitergeben. Das Ganze können wir uns anschauen, wenn wir mit PDNS util zone show. Jetzt haben wir ein paar Metainformationen. Also zum einen haben wir hier oben die Info, dass wir tatsächlich jetzt einen DNS-Key publishen. Wir haben hier unseren DNS-Key und hier sind unsere beiden Hashes. Das erkennen wir daran, dass hier vorne DS steht. DS steht für Domains Delegation Signature, glaube ich. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Und das ist der Hash, den wir an die übergeordnete Stelle geben. Wir haben jetzt hier zwei Hashes sogar, einen SHA-256 und einen SHA-384. Die würden wir jetzt bei unserem Registrar hinterlegen. Keine Ahnung, Namecheap oder was auch immer ihr benutzt, AutoDNS. Und dann haben wir die Kette gebaut. CSK, hier oben auch CSK. Ich habe was von ZSK und KSK erzählt, nicht von CSK. Ja, das liegt daran, dass PowerDNS wieder Sachen anders macht, aber auf die gute Art und Weise. Ich glaube, CSK steht für Combined Signing Key, da kann man mich gerne korrigieren. Ich habe dazu jetzt leider keine direkte Info gefunden, aber ich meine, es steht für Combined Signing Key. PowerDNS signiert nämlich on the fly, just in time, immer in dem Moment, in dem wir anfragen. Das heißt, anstatt dass wir unsere Signatur für unsere Zone vorher berechnen und mit hinterlegen, kommt die Anfrage rein, PowerDNS macht seinen DNS-Sec-Kram und gibt uns die Antwort darauf sofort mit Hilfe von einem Key und verwendet dafür einen öffentlichen Key, der ständig rotiert. Also ständig ist ein bisschen, ich habe ja vorhin erwähnt, beim SOA-Eintrag, dass das Datum da nicht ganz passt. Diese Rotation des CSKs hängt damit zusammen. Wir würden jetzt, wenn wir jetzt eine echte Zone hätten, würden wir das Ganze einmal nach oben delegieren, hinterlegen und wir haben unsere Zone gesichert. Wir müssen uns um nichts weiter kümmern. Das ist auch ein richtig cooles Feature. Wer mit Bind schon mal DNS-Hack versucht hat durchzusetzen, auch da muss man echt viele Schritte durchlaufen. Man muss den Zone-Signing-Key und den Key-Signing-Key erstellen. Man muss das hinterlegen, unter Umständen auch noch manuell. Es kann ein ziemlicher Krampf sein. Mit DNS-Dist geht das mit Hilfe von 2 Befehlen und 5 Minuten Webbrowsen. Ja, ich würde das jetzt hier normalerweise auch machen, aber wir haben eine Local Zone. In der Local Zone ist das Ganze ein bisschen kompliziert, tatsächlich auch durchzuführen, weil eine Local Zone halt lokal ist, die ist nicht im Internet veröffentlicht, ist ein bisschen schwierig. Ich hoffe, das reicht jetzt hier als Demo in dem Moment. Und an der Stelle würde ich einmal danke fürs Zuhören sagen. Gefundene Rechtschreibfehler könnt ihr gerne behalten. Falls ihr Fragen habt, kommt gerne damit jetzt an. Ruft sie am besten in den Raum rein, dann müssen wir mit dem Mikro nicht so viel rennen. Ich wiederhole dann die Antwort für den Stream. Und meine Kontaktdaten sind da auch noch. Gibt's Fragen? Habe ich jetzt ein bisschen knallhart unterschlagen. Die Frage war, wie sieht's mit Wartungsarbeiten an der Datenbank aus? Völlig zu Recht. Ist nicht mein Problem, ich bin kein Datenbank-Admin. Ich verschieb die Antwortung einfach an jemand anders. Wenn da was ausfällt, ich habe die Hände weg. Mein DNS funktioniert.
Ist es notwendig, vor dem Authoritative Local Reversal fixen zu machen? Oder kann ich den...
Kannst du die Frage nochmal wiederholen?
Ja, es ist notwendig, vor dem Authoritative...
Vor dem Autoritativen noch ein Recursor. Das ist nicht schlau, würde ich nicht machen, bringt dir nicht viel, weil der Recursor davor würde ja auch nur weiter delegieren. Was? Ach so, ja, wenn ich das hier ist eine etwas gewisse kombinatorische Angabe. Wir geben einmal unseren Recursor an die Autoritativen für unsere interne Zone, aber der Recursor gibt ja auch, macht auch Anfragen ins Internet. Wenn du Das wäre jetzt ein Beispiel für eine Kombination aus internen und externen autoritativen Nameserver. Würde ich euch nicht empfehlen, das zu machen. Das kann Probleme geben, wenn ihr das nicht sauber konfiguriert, dass ihr aus Versehen eure interne Zone nach draußen hochhaltet. Gefährlich. Würde ich nicht machen. Was, um deine Frage aber ein bisschen zu interpretieren und zu vervollständigen, man kann einen DNS-Dist vor seinen autoritativen Nameserver schmeißen. Das ist kein Problem und dann hast du auch da wieder ein Load Balancing dran. Wenn ihr einen autoritativen Server habt, der zugeworfen wird mit Anfragen, kann ich das sogar sehr ans Herz legen. Da stellt er mir jetzt eine politische Frage. Es ist schwierig. Die Frage war, warum sollten wir uns jetzt den Rootname-Servern so großartig anvertrauen? Was kann man da in der Souveränität machen, wenn nämlich 10 von den 13 Rootname-Servern unter US-Kontrolle stehen? Ich habe keine Antwort dazu. Das sollte hier ein Einstiegsvortrag sein. Das ist ein bisschen out of scope. Ich würde die Frage, kannst du mir gerne nochmal per E-Mail stellen? Vielleicht antworte ich, vielleicht sage ich keine Ahnung. Oh, gibt es Performance-Tuning-Tipps für die Recursor? Ja, aber die sind, man kann an Cache-Zeiten rumspielen, weil Recursor, du kannst den Recursern sagen, dass er ein Packet-Cache anlegen soll. Das heißt, jede Antwort wird doppelt gespeichert. Nicht nur, dass er die Antwort als solche speichert, sondern wenn eine identische Frage reinkommt, schickt er die identische Antwort wieder raus. Darauf wollte ich jetzt nicht eingehen. Performance-Tuning gibt es noch und nöcher an diesem ganzen Konstrukt. Das sollte jetzt hier nur ein Einstieg sein. Aber gute Frage. Noch eine Frage? Du zuerst?
Die sich ganz viele eine IP-Adresse teilen und die dann auch weltweit verteilt werden.
Die Anmerkung ist gut. Die Anmerkung war, dass von diesen 10 Servern, die unter US-Kontrolle stehen, diese 13 Server im Allgemeinen sind Anycast-Server, die können überall auf der Welt stehen. Es gibt mehr als nur 13, es gibt wahrscheinlich Hunderte, ich habe keine Zahl dazu. Antworten immer verschiedene. Ja, würde ich unter die gleiche Kategorie der anderen Frage einstecken, out of scope für heute. Die Anmerkung war, dass Bind mittlerweile auch Auto-DNS-Sec kann. Ja, habe ich mich tatsächlich nicht mit beschäftigt. Ich benutze seit langer Zeit Power-DNS. Bind benutze ich nur noch sehr, sehr wenig. Irgendwo hatte ich noch eine Frage. Da. Kommt die Datenbank mit einem SQL-Cluster klar? Kommt PowerDNS mit einem SQL-Cluster, also ist die Datenbank in einem Cluster. Ja, klar, also es ist aus PowerDNS-Sicht ist es einfach nur ein SQL-Endpunkt, sei es Postgres, MySQL, MariaDB, was auch immer, ja, MS-SQL, Oracle für die komischen. Kann man alles machen, Micha, guck mich nicht so an. geht alles, für PowerDNS ist es einfach nur ein Datenbank-Backend. Noch ein oder zwei Fragen? Ich erst hier, dann da. Gibt es Schnittstellen, APIs zu Ansible, Terraform und Co.? Ich persönlich habe noch nicht so viel mit Infrastructure as Code gemacht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es da Schnittstellen und APIs und noch und nöcher gibt. PowerDNS im Allgemeinen ist sehr gut durch-APIsiert. Also PowerDNS, Auth-Server, Recursor und DNS-Dist haben alle APIs, sei es jetzt REST-API oder eine Terminal-API. Gibt es Automationsmöglichkeiten? Kann man durchaus machen. Über die Dokumentation von PowerDNS möchte ich mich an der Stelle nicht auslassen. Sie kann gut sein, sie kann schlecht sein, je nachdem, wie man es sehen möchte. Ich persönlich finde sie nicht so gut.
Ich finde die Frage nur gut, weil PowerDNS ist der einzige Open Source DNS-Server, den ich kenne, der eine HTTP-API hat.
Ja, also PowerDNS hat eine HTTP-API, Automation ist möglich. Da war noch eine Frage. Und Nochmal. Man kann, ob man die Seriennummer, die Serial Number im SOA-Eintrag vorgeben kann. Ja, kann man. Ich lasse die Finger davon, ich lasse PowerDNS das automatisch machen, aber ja, du kannst sie manuell vorgeben, wenn du möchtest. Du kannst den SOA auch manuell festlegen. Ich habe in dem Fall eine Einstellung von PowerDNS benutzt, der mir den SOA automatisch füllt. Noch Fragen? Irgendwo habe ich noch. Ja, da, sorry. Ob der Client für DNS-Sec konfiguriert werden muss. Mein Client war in dem Fall jetzt ein absolut generisches Irgendwas. Das ist eine nicht weiter definierte Eigenschaft in dem Moment. Für DICK, wenn man DICK als Client in dem Moment bezeichnen möchte, ist es ein weiterer Command-Line-Parameter, wo man ihm sagt, DNS-Sec plus DNS-Sec, dann fängt er an, DNS zu validieren und gibt dir tatsächlich einen Surf-Fail, falls wir keinen richtigen Record dazu haben. Ein oder zwei Fragen noch oder sind wir durch? So, erst da, dann da. Die Environment-Variable. Ach so, die gesamten Demo-Daten liegen unter der Domain. Da liegen die Slides und da liegen alle Daten, die ich verwendet habe. Die Slides müssten ich hoffentlich auch mittlerweile, ich habe das erst heute früh gemacht, auch auf dem Vortragsplan zu sehen sein. Das heißt, ihr müsst euch das jetzt nicht hier groß abfotografieren, auch wenn das einige schon gemacht haben. Das sollte auf der Seite vom CLT alles verfügbar sein. Nochmal. Einen einfachen TCP Connect? Ich verstehe die Sinnhaftigkeit der Frage tatsächlich gerade nicht. Ob es einen einfachen TCP... Ach, über DHCP. Mit DHCP bin ich auch tatsächlich raus. Ich habe bisher nur groß mit autoritativen Servern und mit dem Recursor gearbeitet. Nicht viel mit DHCP. Bei uns passiert alles manuell, sowohl auf der Arbeit als auch privat. Also alles ist ein bisschen übertrieben, aber viel manuell. Okay, hier eine Frage noch. Ob es was gibt? Ob es eine GUI gibt, ob es eine Weboberfläche gibt. Ach, PowerDNS Admin. Habe ich noch nicht benutzt tatsächlich, kann ich keine Auskunft geben. Wenn es da Tools gibt, um das einfacher zu machen, klar, ich bin direkt ins tiefe Ende vom Pool gesprungen und habe es alles kompliziert gemacht. Okay, ich glaube, wir haben keine Fragen, Anmerkungen mehr. Das war super.